Stell dir vor, jemand macht dir ein Geschenk. Also nicht einfach nur ein nettes Mitbringsel, das man so beim Abendessen überreicht bekommt.
Mhm.
Eher ein Geschenk, das dein komplettes Leben auf den Kopf stellt. Es bewahrt dich vor dem absoluten Ruin, tilgt alle deine Schulden und sichert einfach deine Zukunft. Du wärst natürlich unfassbar dankbar.
Ja, logisch.
Aber jetzt stell dir vor, in der Kultur, in der du lebst, ist dieses Geschenk nicht einfach gratis. Es ist kein bedingungsloses Präsent, nach dem man einfach Danke sagt und dann getrennte Wege geht. Nein, in dem Moment, in dem du dieses Geschenk annimmst, unterschreibst du einen unkündbaren, eisernen sozialen Vertrag.
Genau.
Dieses Geschenk fordert ab sofort deine absolute, lebenslange Loyalität ein. Und genau dieses erdrückende, alles verändernde Gewicht hatte das Konzept der Gnade in der Antike. Herzlich willkommen zu dieser neuen Tiefenbohrung.
Hallo.
Schön, dass du heute dabei bist, denn unsere Mission heute ist es, genau diese historische Realität zu verstehen, die dir eigentlich alles auf den Kopf stellt, was wir heute so über Geschenke und Religionen denken. Wir knöpfen uns dafür die Arbeit von Dr. David de Silva vor, seine Vorlesungen über die kulturelle Welt des Neuen Testaments und ganz speziell über den Hebräerbrief.
Mhm. Ein wirklich faszinierendes Thema.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir betrachten diesen antiken Text, der ja eigentlich eher so eine gewaltige Predigt ist als ein Brief, durch die wirklich extrem strengen antiken Regeln von Schirmherrschaft, also Patronage, und Gegenseitigkeit.
Mhm. Ja, und um das wirklich zu greifen, müssen wir unsere moderne, westliche Sichtweise für diese Analyse tatsächlich komplett an der Garderobe abgeben.
Das fällt uns ja meistens ziemlich schwer.
Aufzuladen. Wir lesen das als, als private innere Vorgänge.
So nach dem Motto, wie fühle ich mich heute mit meinem Glauben? Richtig.
Ganz genau. Aber im ersten Jahrhundert am Mittelmeer waren das extrem handfeste sozioökonomische Begriffe. Um die Brillanz und auch diese fast schon panische Dringlichkeit des Hebräerbriefs zu begreifen, müssen wir regelrecht eintauchen in die rauen sozialen Realitäten des Römischen Reiches. Das gesamte Leben wurde von der sogenannten Patronage zusammengehalten.
Lass uns genau da mal ansetzen, um ein Gefühl für diese Welt zu bekommen. Also wie sah diese Patronage im Alltag eines ganz normalen Menschen in der Antike aus, bevor wir überhaupt über Gott oder diesen Brief sprechen?
Also der Tag begann in Rom und den großen Städten des Reiches buchstäblich mit der Schirmherrschaft. Es gab dieses Ritual der Salutatio, also der morgendlichen Begrüßung.
Okay.
Wenn du ein einfacher Handwerker oder ein freigelassener Sklave warst, ein sogenannter Klient, dann standst du im Morgengrauen im Dreck und in der Kälte vor der Villa deines Patrons. Eines reichen Aristokraten eben.
Wahnsinn, einfach so auf der Straße warten?
Genau, du hast dort gewartet, zusammen mit Dutzenden oder vielleicht Hunderten anderen, bis sich die Türen irgendwann öffneten. Dann würdest du vorgelassen, hast ihm deinen tiefsten Respekt erwiesen und im Gegenzug hast du vielleicht die Sportula erhalten.
Was genau war das?
Das war so ein kleiner Korb mit Essen oder ein paar Münzen, die buchstäblich dein Überleben für den Tag gesichert haben.
Krass.
Aber, und das ist jetzt wichtig, das war keine Wohltätigkeit im modernen Sinn. Du warst im Gegenzug nämlich verpflichtet, deinen Patronen bei Wahlen auf dem Forum anzufeuern. Du musstest ihn durch die Straßen eskortieren, um seine Wichtigkeit zu demonstrieren und blind seinen politischen Anweisungen folgen.
Das heißt, das war ein absolutes Netz aus totalen Abhängigkeiten.
Richtig. Der Patron gab Ressourcen und Schutz und der Klient gab Ehre, Gehorsam und Loyalität. Ohne einen Patron warst du in der antiken Welt komplett schutzlos.
Okay, das wirft natürlich ein völlig neues Licht auf den Kern des Hebräerbriefs. Denn der Autor präsentiert Gott hier ja nicht als so einen fernen Philosophen-Gott oben in den Wolken, sondern durchgehend als den ultimativen kosmischen Patron, also den perfekten Wohltäter.
Genau. Und er hat dieser frühen christlichen Gemeinschaft Geschenke gemacht, die kein irdischer Aristokrat jemals aufbringen könnte.
Die Quelle nennt hier ja den Heiligen Geist, das Versprechen einer ewigen himmlischen Heimat und so ein unerschütterliches Reich. Aber, und da komme ich jetzt auf ein logistisches Problem in diesem ganzen antiken System, Gott ist unnahbar, makellos und perfekt. Die Klienten sind fehlerhaft. In der römischen Welt konntest du als Bettler ja auch nicht einfach beim Kaiser anklopfen, oder? Du brauchtest doch bestimmt jemanden, der da vermittelt.
Ganz genau so ist es. In der antiken Welt nannte man so eine Person einen Makler oder wörtlich einen Pontifex, also einen Brückenbauer. Ein mächtiger Patron war für den normalen Klienten oft viel zu weit weg.
Also brauchte man einen Insider.
Richtig. Du brauchtest jemanden, der den Patron gut genug kannte, um überhaupt seine Gunst zu erbitten, der aber gleichzeitig nah genug an den Klienten dran war, um ihre Not wirklich zu sehen. Und der Hebräerbrief argumentiert nun, dass Jesus exakt diese Rolle des ultimativen Maklers ausfüllt.
Mhm.
Der Autor betont immer wieder, Jesus hat gelitten, er kennt die menschlichen Schwächen, die Versuchungen und Ängste aus erster Hand. Er hat sozusagen selbst im Dreck dieser Welt gestanden. Aber gleichzeitig ist er makellos und völlig fehlerfrei vor Gott.
Also wenn ich mir das mal in heutigen Begriffen vorstelle, drängt sich mir direkt dieses Bild von so einem Corporate Fixer auf. So ein absoluter Insider in einem gigantischen Unternehmen, weißt du?
Ja, das ist ein ganz gutes Bild.
Er ist jemand, der die Sorgen der Arbeiter am Fließband ganz genau kennt, weil er selbst da unten geschwitzt hat. Aber gleichzeitig hat er, was weiß ich, den direkten Draht, die Privatnummer und das absolute Vertrauen des CEOs im obersten Stockwerk. Er verschafft den Arbeitern quasi einen VIP-Zugang, den sie sonst niemals hätten.
Was hier wirklich faszinierend ist an diesem Vergleich, der Unterschied bei einem modernen Fixer ist ja, dass der meist auf seinen eigenen Vorteil aus ist oder seinen Bonus im Blick hat. Er versucht, seine Hände möglichst sauber zu halten.
Klar, der will keinen Ärger.
Im antiken Konzept des Pontifex, wie der Hebräerbrief ihn beschreibt, geht dieser Makler aber ein massives Risiko ein. Er vermittelt nicht nur mit netten Worten, er verbirgt sich wortwörtlich mit seinem Leben.
Wow.
Jesus wirkt hier beschrieben als jemand, der durch sein eigenes Blut, durch extremstes Leid diese Brücke baut. Und das Resultat dieser Vermittlung löst in der antiken Welt dann ein echtes soziales Erdbeben aus.
Inwiefern?
Nun, im normalen religiösen Kontext der Antike trat man einer Gottheit eigentlich immer mit so einer fast panischen Furcht entgegen. Man war immer in der Erwartung, dass ein falsches Opfer sofortigen Zorn auslösen würde.
Oh ja, die rachsüchtigen Götter.
Genau. Und der Hebräerbrief formuliert nun einen Satz, der für antike Ohren geradezu unfassbar geklungen haben muss. Die Menschen müssen nicht mehr zittern, sondern sie können, und das ist ein direktes Zitat, mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten. Dieses Privileg eines freien, angstfreien Zugangs zum höchsten Schirmherrn des Universums, das war in einer Welt solch strikter Hierarchien schlichtweg revolutionär.
Wahnsinn. Aber weißt du, genau hier stoßen wir doch auf einen massiven Widerspruch.
Welchen meinst du?
Naja, wenn dieser perfekte Makler diesen VIP-Zugang gesichert hat, wenn die Gläubigen da völlig angstfrei vor den Thron treten können, warum klingt der Autor des Hebräerbriefs dann in weiten Teilen seiner Predigt so extrem panisch?
Ah, okay.
Der Text ist ja voll von richtig düsteren, drastischen Warnungen, die so gar nicht zu einem kostenlosen VIP-Pass passen wollen. Es fühlt sich völlig widersprüchlich an, jemandem einerseits so einen unbegrenzten Freifahrtschein zu geben und ihn im nächsten Atemzug massiv zu bedrohen. Es sei denn, dieser Freifahrtschein war eben überhaupt nicht kostenlos.
Das ist genau der Punkt. Die antike Logik eines Geschenks lässt dieses moderne Konzept der Kostenlosigkeit überhaupt nicht zu. Ein immenses Geschenk erzeugt automatisch eine ebenso immense Schuld.
Okay, das heißt, dieses Gegenseitigkeitsprinzip greift hier voll.
Exakt. Um diese drastischen Warnungen des Autors zu verstehen, müssen wir uns die Lebensrealität der ursprünglichen Zuhörer mal genauer ansehen. Diese Menschen genossen zwar theoretisch dieses göttliche Privileg im Himmel, aber auf der Erde, in den Straßen ihrer eigenen Stadt, erlebten sie buchstäblich die Hölle.
Die Quelle geht ja ziemlich ins Detail, was das anging.
Ja, Dr. De Silva beschreibt das anhand historischer Quellen sehr anschaulich. Was es wirklich bedeutete, im ersten Jahrhundert einer marginalisierten Sekte anzugehören. Diese frühen Christen wurden öffentlich beschämt, ihre Besitztümer wurden konfisziert, ihre Geschäfte wurden boykottiert und einige von ihnen wurden sogar ins Gefängnis geworfen.
Das klingt nach einer extremen physischen Form dessen, was wir heute vielleicht Cancel Culture nennen würden.
Mhm.
Nur dass es damals eben kein Ausweichen ins Internet gab, wo man sich Gleichgesinnte suchen konnte. Wer damals aus der städtischen Gesellschaft ausgestoßen wurde, verlor doch buchstäblich seine Lebensgrundlage, oder?
Ja, absolut. Es war der soziale und wirtschaftliche Tod. In der Antike war öffentliche Schande, also der Verlust des Gesichts vor deinen Nachbarn und der Stadt, ein unfassbar mächtiges Instrument der sozialen Kontrolle.
Das kann man sich heute kaum noch vorstellen.
Wenn dir dein Ruf genommen wurde, konntest du keine Geschäfte mehr auf dem Markt machen. Niemand lieh dir mehr Geld, Deine Kinder fanden keine Ehepartner mehr. Der Druck war astronomisch hoch, das Christentum einfach wieder aufzugeben, vielleicht eine kleine Prise Weihrauch für den römischen Kaiser zu verbrennen und wieder als normaler, ehrenhafter Bürger in die Gesellschaft aufgenommen zu werden. Es ging hier ums nackte Überleben.
Hier wird es jetzt echt interessant. Denn der Autor des Briefes nutzt genau an diesem tiefsten Punkt der Verzweiflung einen sehr spezifischen griechischen Begriff, um dagegen zu halten, nämlich Paroxia.
Genau.
Das übersetzt man in deutschen Bibeln oft so ein bisschen verstaubt mit Freimut oder Kühnheit. Aber aus den Quellen geht hervor, dass das kein billiger Motivationsspruch war, nach dem Motto »Halt durch, Kumpel«. In der griechischen Demokratie war Paroxia die geschworene Tugend der freien Menschen. Richtig?
Absolut. Es war das absolute Recht und eigentlich auch die heilige Pflicht, frei heraus die Wahrheit zu sagen, selbst wenn man einem Tyrannen direkt ins Gesicht blickte, der einen dafür hinrichten lassen konnte.
Und der Autor ruft den Lesern also zu: Werft diese tief verwurzelte freie Kühnheit jetzt bloß nicht einfach auf den Müll, nur weil der Druck eurer Nachbarn steigt.
Ganz genau. Er appelliert massiv an ihre Würde und er verbindet das direkt mit dem Prinzip der Reziprozität, also der Gegenseitigkeit, über die wir gesprochen haben.
Mhm.
Wenn man die antiken Regeln der Schuld hier anwendet, wird das Argument des Autors zwingend, ja, fast schon mathematisch logisch. Jesus, ihr Wohltäter, gab sein Leben. Aber das Wie ist hier das absolut Entscheidende. Der Text betont, Jesus wurde außerhalb des Tores gekreuzigt.
Was genau bedeutet das in diesem Kontext?
Außerhalb der Stadtmauern wurde der Müll verbrannt, dort wurden die Ausgestoßenen hingerichtet. Es war in dieser Kultur der Ort der ultimativen, maximalen Schande. Jesus nahm den völligen Verlust jeglicher gesellschaftlicher Ehre auf sich, um diesen Menschen das Geschenk der Gnade zu machen. Und die eiserne Regel der Reziprozität verlangt nun, die Gläubigen schulden ihm haargenau dieselbe Bereitschaft.
Okay, warte. Das heißt, die soziale Ausgrenzung, die sie gerade durch ihre Nachbarn erleben, ist aus der Sicht dieses antiken Autors überhaupt keine Strafe Gottes und auch kein bedauernswerter Unfall.
Nein, überhaupt nicht. Es ist schlichtweg die Art und Weise, wie der Klient seinem Schirmherrn etwas zurückgibt. Wenn Loyalität zu diesem spezifischen Patron bedeutet, dass man nun selbst außerhalb des Lagers bei den Ausgestoßenen stehen muss und von der Elite der Stadt bespuckt wird, dann ist das keine unangenehme Nebenwirkung.
Krass.
Es ist der Preis der Gnade. Es ist vertragliche Pflichterfüllung.
Puh, das ist hart. Wenn ich diese antike Maschinerie von Ehre, Schande und eiserner Schuld so betrachte, dann drängt sich mir echt unweigerlich die Frage auf, was passierte eigentlich, wenn jemand diese Schuld einfach nicht mehr tragen wollte?
Tja, gute Frage.
Also wenn ein Klient in der antiken Welt sagte, weißt du was? Dieser soziale Ruin ist mir einfach zu teuer. Ich breche den Vertrag ab. Ich steige aus. Die Quelle wird da ja ziemlich konkret, was die Reaktionen auf Undankbarkeit angeht.
Oh ja. Undankbarkeit war in dieser Zeit absolut kein Kavaliersdelikt. Es war ein fundamentaler Bruch der Gesellschaftsordnung. Das war vergleichbar mit Hochverrat heute. Der Hebräerbrief nutzt gigantische biblische Analogien, um das Ausmaß dieses Verrats zu illustrieren. Das zentrale Warnbeispiel ist hier die Exodus-Generation der Israeliten.
Ah, die Wüstenwanderung.
Genau. Die Geschichte ist tief im kollektiven Gedächtnis verankert. Gott agierte als der perfekte, allmächtige Patron. Er lieferte die Plagen, um sie aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. Er teilte ein ganzes Meer für sie. Er ließ buchstäblich Nahrung, also Manna, vom Himmel regnen.
Alles massive Geschenke.
Riesige Geschenke. Und wie reagierten die Israeliten? Als sie schließlich an der Schwelle zum gelobten Land standen, bekamen sie Angst vor den dort lebenden Kanaanitern und weigerten sich strikt, auch nur einen einzigen Schritt weiterzugehen.
Und aus der Perspektive eines antiken Schirmherrn war das dann nicht einfach nur so ein Moment der Schwäche oder der Angst, oder?
Auf keinen Fall. Es war die ultimative öffentliche Beleidigung. Es war eine formelle Kriegserklärung an seine Ehre. Die Israeliten deklarierten vor der ganzen Welt: Wir vertrauen deinen Fähigkeiten nicht. All die monumentalen Geschenke und Rettungsaktionen von dir bedeuten uns nichts, wenn es hart auf hart kommt.
Wahnsinn. Und der Hebräerbrief setzt ja sogar noch einen drauf, besonders im 6. Kapitel. Dort wird ein landwirtschaftliches Bild verwendet, das diesen Verrat so richtig auf die Spitze treibt.
Ja, das ist eine sehr eindrückliche Stelle.
Der Autor vergleicht die Gläubigen da mit einem Stück Ackerboden. Dieser Boden nimmt unentwegt Regen auf, was in der Metapher die unzähligen Segnungen, die Gnade und die Geduld Gottes darstellt. Aber was produziert dieser so reich beschenkte Boden?
Ausschließlich Dornen und Disteln.
Genau. Und Dr. De Silva verweist hier ja auf die starken alttestamentlichen Anklänge an den Fluch aus Genesis 3 und das Weinberglied aus Jesaja 5. Ein Boden, der trotz intensivster Pflege und bestem Regen nur Unkraut hervorbringt, der ist nicht einfach nur unglücklich geraten. Er ist wertlos und wird am Ende verbrannt.
Mhm.
Aber hier muss ich jetzt stellvertretend für den modernen Hörer wirklich mal scharf reingrätschen.
Nur zu!
Wenn mir heute jemand sagt, ich habe extrem für dich gelitten, du hast meine kostbaren Geschenke angenommen, also schuldest du mir jetzt gefälligst den Rest deines Lebens. Und wenn du nicht spurst, bist du wertloser Boden, der verbrannt wird. Ganz ehrlich, dann blockiere ich die Nummer dieser Person.
Atmet hörbar ein. Wait, no, nonverbal cues allowed. Ja, das verstehe ich.
Das klingt für unsere heutigen Ohren nach einem massiven, toxischen Guilt-Trip. Das ist doch emotionale Erpressung aus dem Lehrbuch, oder nicht?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Und aus der Perspektive unserer modernen, individualistischen Psychologie ist das eine völlig legitime Reaktion von dir.
Eben.
Wir sehen Religion heute oft als so eine private Suche nach Sinn. Aber wir müssen die moderne Brille abnehmen und uns in die Rolle und die Realität der antiken Welt versetzen.
Okay, versuchen wir das mal.
Ein bewusster Abfall vom Glauben, also das Verlassen der christlichen Gemeinde in dieser spezifischen Situation der Verfolgung, das war absolut keine private Neuorientierung, nur weil einem der Gottesdienststil vielleicht nicht mehr gefiel.
Sondern?
Es war ein hochgradig öffentlicher, politischer und sozialer Akt. Es war quasi eine Schmutzkampagne gegen den eigenen Retter. Um zurück in die gute Gnade der städtischen Gesellschaft zu kommen, mussten diese Leute ihren Nachbarn und den Magistraten im Grunde zustimmen.
Sie mussten sich also distanzieren.
Mehr als das. Sie mussten öffentlich aussagen. Ihr hattet völlig recht. Dieser Jesus war nichts weiter als ein gewöhnlicher Krimineller, der am Kreuz genau das bekommen hat, was er verdiente. Es war dumm von mir, seiner Philosophie zu folgen. Und sein Blut ist absolut wertlos.
Oh wow.
Ein solcher Akt war der größtmögliche Affront, die maximale Respektlosigkeit gegen einen Wohltäter, der nach antiker Auffassung den Kosmos für sie bewegt und sein eigenes Leben hingegeben hatte. Es ging hier überhaupt nicht um individuelle Selbstverwirklichung oder ein paar Zweifel. Es ging um Ehre und Schande auf kosmischer Ebene. Es war der aktive Verrat an demjenigen, der für sie durch die Hölle gegangen war.
Okay, das verändert den Blickwinkel wirklich dramatisch. Es ist eben kein leises Zweifeln im Kämmerlein, sondern es bedeutet, sich aktiv auf die Seite des Mobs zu stellen, der den eigenen Retter hingerichtet hat.
Genau so ist es.
Und diese knallharten antiken Gesetze von Geben, Nehmen, Ehre und Verrat bringen uns ja zu einem total faszinierenden Punkt. Sie entlarven nämlich einen riesigen modernen blinden Fleck.
Ja.
Dr. De Silva argumentiert ja, dass unzählige heutige Leser den Hebräerbrief völlig missverstehen, einfach weil sie diese antiken Regeln überhaupt nicht kennen.
Dieser blinde Fleck wird nirgends deutlicher als in der andauernden modernen theologischen Debatte über genau dieses sechste Kapitel, das wir gerade mit dem Dornenacker besprochen haben. Seit Jahrhunderten graben sich da zwei theologische Lager in tiefen Gräben ein.
Was genau sagen die beiden Lager?
Die eine Seite fokussiert sich auf die harten Warnungen und Schlussfolger daraus. Man kann sein Heil offensichtlich verlieren, wenn man sündigt. Es muss eine Art unvergebbare Sünde geben, bei der Gottes Gnade einfach endet.
Okay, und die anderen?
Die andere Seite liest von den unerschütterlichen Versprechen Gottes und beharrt auf der absoluten, ewigen Sicherheit. Ihr Mantra lautet, einmal gerettet, immer gerettet. Egal, was du auf Erden tust, Gott lässt dich niemals fallen.
Und was sagt die historische Analyse dazu?
Das Brillante an Dr. De Silvas Analyse ist seine Schlussfolgerung. Beide modernen Lager liegen grundlegend falsch.
Okay, das ist eine Ansage. Warum?
Weil beide Seiten versuchen, das komplexe antike Spiel der Gnade mit modernen, völlig falschen Regeln zu spielen.
Um zu verstehen, wie das korrekte antike Spiel funktionierte, zieht Dr. De Silva ja den berühmten römischen Philosophen Seneca heran. Und das fand ich beim Lesen der Quellen richtig spannend. Seneca hat in seinem Werk De Beneficiis quasi das ultimative Handbuch über das Schenken in der römischen Antike geschrieben.
Richtig.
Er beschreibt da ein Paradoxon, das für uns völlig verrückt klingt. Es gab nämlich strikt getrennte Verhaltensregeln für den Geber und für den Empfänger. Fangen wir mal beim Geber an, in unserem theologischen Fall also Gott. Seneca schreibt, dass der wahre, noble Wohltäter sein Geschenk im Moment der Übergabe faktisch vergessen muss.
Ja, das ist essentiell.
Er darf niemals Buch führen. Selbst wenn der Empfänger extrem undankbar ist, fordert Seneca den Geber auf, bedingungslos weiterzugeben. Er vergleicht das mit einem tüchtigen Bauern, der unermüdig weitersät, auch wenn die Ernte mal durch einen richtig schlechten Boden ruiniert wird. Die Großzügigkeit des Gebers darf keine Grenzen kennen.
Genau. Und auf der anderen Seite steht dann der Empfänger. Und für den galt in der Antike genau das Gegenteil. Er darf das empfangene Geschenk niemals unter gar keinen Umständen vergessen. Er muss sich bis zu seinem letzten Atemzug in der Schuld und in der Pflicht seines Wohltäters fühlen.
Also der Geber vergisst sofort, der Empfänger vergisst nie.
Exakt. Und wenn wir dieses paradoxe Regelwerk Senecas nun auf die moderne theologische Debatte anwenden, sehen wir sofort das riesige Problem. Beide modernen Lager maßen sich nämlich an, die Spielregeln der jeweils anderen Seite kontrollieren zu wollen, was in der Antike als extrem unhöflich und geradezu asozial galt.
Ah, warte. Lass mich kurz überlegen. Das heißt, wenn moderne Christen von der absoluten, ewigen Sicherheit sprechen und sagen, Gott wird mich nie fallen lassen, egal wie ich lebe,
ja,
dann verhalten sie sich wie ein respektloser Klient, der dem Patron vorschreiben will, wie großzügig dieser zu sein hat. Sie nehmen die Gnade als absolut selbstverständlich hin und verletzen ihre eigene Pflicht als Empfänger, stets in dankbarer Verpflichtung zu leben.
Ganz genau, du hast es erfasst. Und wenn die andere Seite hingegen panisch nach dieser ominösen, unvergebbaren Sünde sucht, dann tun sie genau das Umgekehrte. Sie versuchen, die Rolle des Gebers zu definieren.
Weil sie sagen wollen, wo die Grenze liegt.
Richtig. Sie maßen sich an, festzulegen, an welchem Punkt Gottes Geduld erschöpft ist und wann er aufhören wird, großzügig zu sein. Sie setzen dem grenzenlosen antiken Wohltäter einfach ein künstliches Limit. Das bricht die antiken Regeln genauso.
Das ist ja ein echter Aha-Moment. Was bedeutet das nun alles für uns? Der Empfänger soll sich also verdammt nochmal einfach um seine eigene Dankbarkeit kümmern, anstatt Kalkulationen darüber anzustellen, wie weit die Gnade des Gebers wohl noch reichen mag. Das ist doch eine unglaubliche Befreiung von diesen endlosen Debatten.
Absolut. Wenn wir das Fazit aus all diesen historischen Quellen und Analysen ziehen, dann lautet das zentrale Leitmotiv dieser antiken Welt schlicht und ergreifend: Gnade muss auf Gnade antworten. Wer dieses Konzept der Gegenseitigkeit wirklich verinnerlicht, sieht christliche Nachfolge im Neuen Testament plötzlich völlig anders.
Wie meinst du das genau?
Es geht eben nicht um das panische Abarbeiten von irgendwelchen starren moralischen Checklisten, um einem himmlischen Zorn zu entgehen. Der Motor für alles ist stattdessen eine tiefe, fast schon existenzielle Dankbarkeit. Es ist das Echo auf ein Geschenk, das man schlichtweg nie zurückzahlen kann. Der Apostel Paulus fasst diese antike Logik im 2. Korintherbrief in einem einzigen, wirklich brillanten Satz zusammen. Er starb für alle, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für ihn, der für sie gestorben ist.
Und in der antiken Welt ist das kein religiöses Dogma, oder? Es ist einfach die einzig rationale, logische Antwort auf einen solchen Wohltäter.
Richtig. Die radikale Hingabe ist nicht die Voraussetzung, um das Geschenk zu bekommen. Sie ist das absolut unvermeidliche Resultat, wenn man auch nur ansatzweise verstanden hat, was einem da eigentlich geschenkt wurde.
Und genau dieser Gedanke stellt unser modernes Verständnis von Beziehungen doch komplett auf den Kopf. Du und ich, wir leben heute in einer absolut transaktionalen Welt. Alles ist ein Geschäft. Ich bezahle dich, du lieferst mir einen Service. Wenn der Service schlecht ist, dann wechsle ich einfach den Anbieter.
Ja, das ist die moderne Realität.
Wir wollen heute völlig unabhängig sein, niemandem etwas schulden, keine bindenden Verträge eingehen, keine tiefere Verpflichtung und erst recht keine lebenslange Loyalität. Aber hier ist ein Gedanke, den du aus dieser antiken Welt in deinen heutigen Alltag mitnehmen kannst. Wie viel von unserer modernen, oft isolierten, stillen Einsamkeit rührt vielleicht genau daher, dass wir diese Kunst der echten Schirmherrschaft verloren haben?
Das ist ein interessanter Punkt.
Die Fähigkeit, sich tief empfunden und, ja, lebenslang dankbar zu zeigen, weil man sich verletzlich gemacht hat und Hilfe annehmen musste. Was würde passieren,
wenn wir anfangen würden, Senecas Paradoxon heute in unseren eigenen Beziehungen zu leben.
Das würde vieles verändern.
Geben, ohne jemals Buch zu führen, und empfangen, ohne jemals zu vergessen, was uns geschenkt wurde. Stell dir vor, jemand macht dir ein Geschenk, das dein Leben rettet, und du antwortest einfach mit deinem Leben. Etwas zum Nachdenken. Vielen Dank für deine Zeit und deinen Geist bei dieser intensiven Tiefenbohrung in die antike Welt.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.